Okay. 1, 2. Die nächste Session. Community Management. Fallstricke und Chancen. Jedes größere Medienhaus hat eine Community. Jedes Blog sieht sich auch teilweise als, fast jedes Blog startet den Versuch, eine Community um sich herum zu scharen. Aber das Ganze ist natürlich nicht ganz so leicht, wie man sich das vorstellt. Das erleben die großen Medien genauso schwer wie auch kleine Blogger. Dass Udo Vetter gestern wieder 400-500 Leute angezogen hat, ist ein Beweis dafür, dass die Interaktion mit den Nutzern nicht ganz so unproblematisch ist, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Wir haben uns des Themas angenommen und haben verschiedene hochrangige Personen heute eingeladen auf dieses Panel, das von Sebastian Horn moderiert wird. Sebastian Horn ist Community-Redakteur bei Zeit Online und hat seine Abschlussarbeit an der LSE vor kurzem über Facebook geschrieben und über soziale Netzwerke und wie man darin kommuniziert. Und er wird uns durchs Programm führen. Herzlich willkommen, Sebastian.
Bitteschön. Ja, vielen Dank auch von mir nochmal. Herzlich willkommen zur zweiten von drei Zeit Online Podiumsdiskussionen. Motto, da oben steht es auch, der ganze Republika ist ja now here, alles passiert irgendwie jetzt und sofort. Das Gleiche gilt auch für die Interaktion mit den Lesern bei journalistischen Angeboten. Früher gab es mal den guten alten Leserbrief, der wurde dann noch per Post verschickt und vielleicht noch von Hand geschrieben. Heute geht es eher um Kommentare, heute geht es um Debatten, heute geht es um Live-Umfragen. Und der Leser ist auch nicht nur Leser, er ist mittlerweile auch schon User und Mitglied in einer Community geworden. Darüber möchte ich mit meinen Gästen heute sprechen. Es soll um die Frage gehen, wie wir das so gestalten können, dass es sowohl für die Herausgeber oder die Betreiber dieser Website als auch für die Leser gewinnbringend ist. Das vorherige Panel hat ja schon eine Vorgabe gegeben, so Engage the Reader, weil da das Stichwort, wir wollen uns angucken, ob das in der Praxis tatsächlich immer so unproblematisch und schön ist, wie es da teilweise durchklang. Bei mir sitzen heute, ich mache es aus dem Kopf, das ist glaube ich einfacher, der Thomas Hauser von der Badischen Zeitung. Der ist vor allen Dingen deswegen hier, weil die Badische Zeitung vor kurzem versucht hat, vielleicht ist es ihnen auch gelungen, das wird er erzählen, auf Klarnamen umzustellen bei sich in der Community und hat dabei für einigen Wind gesorgt. Neben ihm sitzt der Kurt Jansson, lange Jahre bei Wikipedia und Wikimedia Deutschland, erster Vorsitzender, mittlerweile bei Spiegel Online. Markus Beckedahl, muss ich glaube ich nichts zu sagen, einer der Organisatoren der Konferenz. Wir sind sehr geehrt, dass wir das einzige Panel sind, auf dem er dieses Jahr ist. Und neben ihm der Jürgen Kuri von dem berühmt-berüchtigten Forum Heise Online, stellvertretender Chefredakteur auch bei CT. Vielleicht noch ein Willkommensapplaus, ein Aufmunterung. Einsteigen möchte ich gerne mit der Aufgabe oder der Bitte an alle Podiumsteilnehmer einmal zu beschreiben, was da eigentlich so passiert. Herr Hauser, vielleicht möchten Sie anfangen. Wer kommentiert da bei Ihnen und was schreiben die guten Menschen so?
Das ist ein bisschen schwierig, so pauschal zu sagen, weil wir haben eigentlich immer sehr, sehr aktive Leser gehabt, schon zu Zeiten, in der es noch kein Online gab und das hat sich auch in den Online-Bereich fortgesetzt. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von sehr engagierten, zum Teil auch sehr sachkundigen und an kritischen Diskussionen interessierten Leuten. Und es gibt darüber hinaus natürlich Leute, die sich von irgendeinem Thema unmittelbar angesprochen fühlen und dann spontan reagieren. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die es auch vorher schon gab im Print, die halt die Meckerer, die Leute, die irgendwo überall irgendwas zu sagen haben, die dann auch ihre Vorurteile pflegen wollen und die zum Teil natürlich auch ziemlich üble Diskussionen mit reingebracht haben. Also wir haben die ganze Bandbreite.
Sind das hauptsächlich Leser aus Ihrem Einzugsgebiet, also von der Printzeitung oder ganz Deutschland?
Es sind überwiegend Leser aus dem Einzugsgebiet. Es ist aber natürlich im Online-Bereich auch ein gewisser Prozentsatz, der von der ganzen Welt eigentlich kommt. Und es sind dort auch Leute, die zum Teil aus der Region stammen und dann irgendwo hingezogen sind und dann jetzt ein Stück weit damit auch eine Rückkopplung an die alte Heimat pflegen.
Herr Kuri, ich habe eben schon gesagt, berühmt-berüchtigt bei Heise. Und Sie haben gesagt, Sie wollten gerne damit ein bisschen aufräumen. Wie würden Sie Ihre Community beschreiben?
Ja, man muss vielleicht am Anfang sagen, das berüchtigt hat natürlich seinen Grund in einzelnen Foren, die wir bei uns machen. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Artikel, jede News, die wir veröffentlichen, ein eigenes Forum hat, wobei es eigentlich keine Kommentarfunktion ist, sondern ein Diskussionsforum. Das heißt, es gibt tatsächlich Diskussionen drin, es wird nicht nur einfach kommentiert. Es ist auch ein Diskussionsfaden, ein Thread vorhanden in den Foren. Das mit dem berüchtigt relativiert sich, wenn man sich die Foren im Einzelnen anschaut. Das ist ein offenes Forum, das weitgehend offenes Forum. Das heißt, wir haben relativ wenige Regeln. Wir moderieren auch nicht, ganz definitiv nicht. Wenn wir auf irgendwelche Straftatbestände hingewiesen sind, greifen wir natürlich ein, aber es ist kein moderiertes Forum. Das heißt, die Leute diskutieren selbst, untereinander letztlich, unter teilweise Beteiligung der Redaktion. Und das Berüchtigte, das sind ungefähr 10% der Foren, wo das herkommt, die sich um Themen drehen, die emotional sehr stark besetzt sind, um es mal so zu formulieren. Das Übliche, was jeder kennt, Linux gegen Windows, im Moment ist es vor allem Apple, was irgendwie so die Emotionen hochkochen lässt. Da wird dann schon mal sehr stark über die Stränge geschlagen. Das gilt aber für die restlichen 90% der Foren nicht. Die werden zwar auch nicht moderiert, unterscheiden sich aber trotzdem von den Inhalten, von dem, wie diskutiert wird, kaum von dem, was andere offene Diskussionsforen auch haben.
Wie viele Kommentare haben Sie ungefähr pro Tag?
Das hängt teilweise von den Themen natürlich ab. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben im Moment pro Tag zwischen 30 und 50 Artikeln, neuen Artikeln online, geht es mit einem eigenen Forum, wo so im Schnitt 100 Kommentare pro Forum sind.
Herr Beckedahl, Sie betreiben jetzt einen Blog mit netzpolitik.org, das ist ein bisschen was anderes als Heise zum Beispiel oder auch die Badische Zeitung. Wie sieht bei Ihnen die Community aus? Gibt es da große Unterschiede zum Beispiel zu den Angeboten oder den Kommentaren in der Mainstream-Nachrichtenseite?
Ich vermute mal, bei uns sind die Kommentatoren etwas jünger, vielleicht allein vom Thema her. Bei uns ist auch der Unterschied, unsere Blog-Autoren, was so eine Handvoll an Personen ist neben mir, sind gleichzeitig Community-Manager als auch Schreiber. Das heißt, wir haben leider keinen einzelnen Community-Manager, der dann den Leserdialog macht. Und ansonsten, jahrelang hatten wir eigentlich relativ wenig Kommentare auf netzpolitik.org. Ich habe immer gedacht, das ist so der Heise-Faktor, so die ganzen Trolls sind bei Heise irgendwie gefangen und kommen nicht zu uns. Ja, mittlerweile haben wir da auch ein paar mehr. Das ist dann immer abhängig davon, was man schreibt und vor allen Dingen, es gibt dann immer ab und an so ganz viele Trolle auf einmal. Das ist immer so eine gewisse Korrelation zu Verlinkungen von Verschwörungstheoretiker-Seiten. Also wenn wir von Verschwörungstheoretiker-Seiten verlinkt werden, dann haben wir so ein bisschen Freakshow in den Kommentaren. Aber ansonsten haben wir so mittlerweile unsere Stammkommentatoren, also inklusive denjenigen, die alles kommentieren und jeden Artikel, egal ob sie jetzt eine Meinung oder eine Position dazu haben oder nicht. Das ist dann sozusagen wie so ein Lebenszeichen, sie leben noch.
Der Herr Kasper von Chip.de hat mal gesagt, das liegt auch am Wetter. Also er würde sich hoffen, dass jetzt, wo es Frühling wird, die Leute wieder freundlicher kommentieren.
Also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie bei uns unfreundlich kommentieren. Es sind halt, ich vermute mal, ein Großteil sind Nerds. Die haben halt ihre übliche Kommentar- und Diskussionsstile. Ansonsten, ja, es ist, glaube ich, nicht so sehr wetterabhängig. Es ist abhängig, was für Themen man hat. Also es sind halt so die polarisierenden Themen oder die emotionalen Themen irgendwie. Politiker XY hat mal wieder einen coolen Spruch rausgelassen, da gibt es dann 150 Kommentare und es gibt dann ernste Themen. Das interessiert halt keinen von den Kommentaren her, das sind aber die Themen, die uns eigentlich am wichtigsten sind.
Sie sagen, das sind hauptsächlich Nerds. Herr Jansson, Sie haben jetzt so eine jahrelange Erfahrung mit Menschen, die sich aktiv auf Wikipedia an Artikeln beteiligen. Sind das hauptsächlich Nerds? Gibt es gewisse Charakteristiken, die alle Online-Leser-Kommentarschreiber mitbringen?
Ja, also in der Wikipedia ist es vielleicht noch ein bisschen anders als was in Foren von klassischen Nachrichtenmedien passiert. Wikipedia-Autoren sind im weitesten Sinne zu einem großen Teil Nerds, ja. Also nicht im Sinne von Computer-Nerds, sondern mehr im Sinne von Leuten, die sich mit bestimmten Themen sehr intensiv auseinandergesetzt haben und ihr Wissen halt mit der Welt auf der Wikipedia-Plattform teilen möchten. Es ist ein bisschen diffuser, weil natürlich dadurch, dass es ein Wiki ist und jeder sich beteiligen kann, es nicht diese harte Grenze gibt zwischen Redakteuren und Lesern, die dann kommentieren können, sondern das geht natürlich alles sehr stark ineinander über. Klar, es gibt vor allem Kommentare bzw. natürlich Diskussionen unter den Autoren selbst, ja, die also sich überlegen, wie sie einen bestimmten Artikel schreiben, ob ein bestimmter Artikel vielleicht eine Schräglage hat, ob bestimmte Fakten richtig sind und so. Das heißt, es ist alles sehr, sehr zielgerichtet. Es gibt einen grundsätzlichen Konsens in der Wikipedia-Community, was man da macht, zu welchem Zweck man das macht und auch welche Dinge dort nicht erwünscht sind, nicht zielführend sind, die dann auch über verschiedene Wege unterbunden werden können. Da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Es gibt bestimmte Parallelen, die man ziehen kann, aber auch Sachen, die glaube ich, grundsätzlich unterschiedlich sind.
Gerade wo es nochmal darum ging, wann wird denn kommentiert oder wer kommentiert eigentlich? Ich glaube, das kann man grundsätzlich im Voraus gar nicht sagen. Also das lässt sich auch überhaupt nicht steuern. Ich kann, obwohl ich das jetzt seit 10 Jahren mache, nicht sagen, welcher Artikel viele Kommentare gibt. Klar, natürlich, wenn wir einen Artikel über das iPad veröffentlichen, dann explodiert das Forum. Man weiß aber trotzdem nicht, in welche Richtung die Diskussion geht. Es ist manchmal völlig unerwartet, dass sie ganz vernünftig wird, auch bei emotional besetzten Themen. Man kommt tatsächlich vor. Aber man an den Themen nicht sagen oder so, dass löst jetzt große Diskussionen aus, das löst wenig Diskussionen aus, ich kann es vorher nicht einschätzen. Das ist so für mich ein Hinweis darauf grundsätzlich, warum ich Schwierigkeiten mit dem Begriff Community Management schon habe. Ich denke, es gibt kein Community Management in dem Sinne. Man kann es nicht steuern, ob eine Community entsteht und wie sie sich entwickelt. Man kann Regeln versuchen einzugreifen, dass man die Spitzen rausnimmt, dass man Strafrechtsgeschichten versucht zu berücksichtigen und so, was unter Umständen ein einzelner User gar nicht so beurteilen kann. Aber steuern, ein Management von Communities in dem Sinne gibt es nicht. Wenn man das richtige Angebot hat, wenn man das richtige Umfeld hat oder so, dann entsteht eine Community und die entwickelt sich grundsätzlich anarchisch. Das heißt, sie lässt sich nicht wirklich steuern.
Nun steht in der Ankündigung zu dieser Diskussion, dass das heute irgendwie alle im Internet machen. Also Kommentare muss es irgendwie geben, das gehört dazu. Nun kostet das aber auch viel Geld und viel Zeit und viel Aufwand. Daher nochmal vielleicht die Frage, bevor wir uns ans Eingemachte machen, also Diskussionskultur. Warum machen wir das eigentlich, Herr Hauser? Sie haben sich entschieden, über Klarnamen nochmal auf die Diskussionskultur einzuwirken. Warum haben Sie nicht einfach gesagt, weg damit, schalten wir ab? Engadget hat es in den USA auch neulich probiert.
Naja, das hätte ich eigentlich als eine Kapitulation empfunden. Also es ist ja so, dass eine Zeitung, gerade eine regionale Tageszeitung, auch immer sehr stark davon lebt, dass sie eine starke Bindung zu ihren Lesern, zu ihren Nutzern hat. Und das Image, was wir als Printmarke haben, das soll natürlich auch in den Online-Bereich übertragen werden. Und insofern ist es auch schon zwingend notwendig, dass wir da eine intensive Diskussion auch mit den Lesern weiter haben. Also das, was früher mal Leserblattbindung hieß und eigentlich schon gemacht worden ist, bevor es diesen Begriff gab, das muss, denke ich, auch im Online-Bereich natürlich ein zentrales Moment sein. Und nur eine Anmerkung zu dem Begriff Management. Ich glaube, das ist ein sehr verengter Management-Begriff, den Sie da definiert haben. Also das ist, Sie reden von Lenkung und nicht, ich denke, das ist Management kann auch durchaus sein, Dinge zuzulassen und eher im Sinne, wenn man so will, der Volks- und Raiffeisenbank den Weg frei zu machen, Räume zu eröffnen und die Dinge da auf die Weise zu managen.
Also Thema Leserblattbindung ist das eine. Herr Beckedahl, Sie betreiben einen Politikblog. Geht es da für Sie auch noch um mehr bei den Leserkommentaren? Ist es ein nettes Beiwerk oder erhoffen Sie sich davon auch ein bisschen einen politischen Diskurs? Wie idealistisch sind Sie da unterwegs? Was sind Ihre Ziele und Hoffnungen?
Das sind jetzt allein 5 Fragen, ne?
Ja.
Also ich sehe das erstmal nicht so in diesem starren Community-Management-Begriff, wie jetzt vielleicht die Vertreter von Medien hier neben mir. Also natürlich gibt es so eine Schreiber-Leser-Bindung, aber ich verstehe eher so eine Community um netzpolitik.org als großes Netzwerk. Das sind andere Blogs, die mit uns in Symbiose sozusagen Themen diskutieren. Das sind die Leser, die uns ja einerseits Hinweise geben auf Artikel, aber auch Artikel kommentieren, die uns korrigieren, wenn wir Fehler machen, die andere Sichtweisen noch einbringen in den Kommentaren. Und deswegen lohnt es sich für uns, komplett diese Kommentare offen zu lassen, aber auch nicht von so einem starren Community-Management nur in Form einer Kommentarleiste unter den Artikeln zu sprechen, sondern als Netzwerk, als Infosphäre das Ganze um uns herum zu sehen.
Uri würde zustimmen?
Ja, würde ich definitiv zustimmen. Gut, wir sind jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen Blogs verknüpft oder sowas, obwohl es da ja auch Beziehungen gibt. Aber es ist schon so, dass sich zum Beispiel aus den Foren ganz andere Elemente teilweise entwickeln. Es ist aus den Heise Foren damals diese Initiative Stopp 1984 entstanden. Es gibt so Sachen wie Einstein at Home, die aus den Foren entstanden sind. Es gibt sogar ein eigenes Wiki, das von privaten Menschen betrieben wird, der die Geheimnisse des Heise Forens erzählt. Also was zum Beispiel eine grüne Welle ist und so diese ganzen internen Begriffe, die sich entwickelt haben. Das heißt, da ist ein Netzwerk von Usern entstanden. Das sind auch immer wieder sehr viele User, die wiederkommen, die immer wieder kommentieren. Manchmal wundern sie sich, wie viel Zeit die da auch rein investieren. Und es ist ein Netzwerk tatsächlich unter den Usern entstanden, das wir nicht steuern, das wir auch nicht steuern wollen und auch nicht steuern können. Das ist das, was wir davon haben letztlich. Ne? Das heißt, dass so eine Community entsteht. Wir profitieren letztlich auch davon, weil wir natürlich immer ein direktes Feedback kriegen. Es gibt zwar jetzt nicht einen direkten Workflow, wie wir das in die Redaktionsarbeit einbeziehen, aber das ist natürlich für die Redakteure wichtig, wenn Reaktionen auf die Artikel kommen, wenn sie auch mitkriegen, in welche Richtung die Diskussion an bestimmten Themen. Das ist ja nicht nur, dass man zum Beispiel auf Fehler hingewiesen wird oder dass es einen direkten Kommentar gibt. Es entstehen daraus auch neue Themen oder neue Denkrichtungen zu einzelnen Themen und so. Das heißt, diese Community ist für uns auch insofern wichtig. Die ist nicht einfach nur, wir machen sie, weil wir es können und weil wir es gut finden, sondern wir haben natürlich auch was davon, klar. Und es ist aber ein eigenes Netzwerk, das, wenn man mal von der Technik absieht oder wer die Plattform zur Verfügung stellt, auch unabhängig von uns funktioniert.
Also man muss ja auch dazu sagen, also eigentlich ein guter Artikel wird ja nochmal von der Community oder von den Lesern noch besser gemacht dadurch. Also ein Artikel kann ja nie vollendet sein, also zumindest habe ich noch keinen gelesen. Und es gibt immer Ergänzungsmöglichkeiten und ähnlich wie bei der Wikipedia dann die Leser anfangen oder die Mitschreiber sozusagen alles zu ergänzen, so einen Prozessjournalismus quasi dabei zu haben, so fangen dann bei uns auch die Leser an, quasi ja noch ergänzende Links reinzubringen und oftmals sind die Diskussionen in den Kommentaren so noch eigentlich viel ergiebiger als so der kurze Artikel, der dann drüber stand und eigentlich nur so den Einstieg gegeben hat.
Wir müssen aber natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht sehr idealisierend hier diskutieren. Also das ist der Idealfall, das ist auch wunderbar und das ist auch natürlich das, was sich jeder Journalist erträumt. Die Wirklichkeit ist aber natürlich in vielen Fällen eine völlig andere.
Ich glaube nicht, dass die Wirklichkeit eine völlig andere ist, weil das, was ich beschrieben habe, das passiert in den Heise Foren. Das ist, wenn wir wieder auf den Begriff berüchtigt zurückkommen, dass es dann natürlich auch Sachen gibt, wo ich sage oder so, das würde ich so nie machen, dass die Leute irgendwie, wenn sie pseudonym oder anonym kommentieren können, dann öfters mal über die Stränge schlagen, dass die Diskussionen sehr emotional geführt werden, dass es Beleidigungen gibt und so weiter und so fort, dass da teilweise wirklich mit strafrechtlich relevanten Sachen operiert wird, das gehört alles mit dazu. Nur wenn ich ein offenes Forum betreiben will, dann ist es ein offenes Forum, dann muss ich damit leben, dann muss ich mit diesen Konsequenzen leben und versuchen, damit umzugehen. Dann kann ich nicht sagen, ich will ein offenes Forum, aber nur insofern, wie es mir passt. Es muss dann auch in dem Sinne offen sein mit Sachen, die mir nicht passen. Das heißt, es muss natürlich auch möglich sein, dann zum Beispiel, er fängt damit an, Themen zu diskutieren, die ich als letztlich rechtsradikal empfinden würde, um es mal provokativ zu sagen, die aber irgendwie nicht strafrechtlich relevant sind. Wenn ich ein offenes Forum habe, dann gibt es diese Diskussion und dann muss ich damit leben, wenn ich das so betreiben will. Wenn ich das nicht will, dann muss ich eine moderierte Kommentarfunktion machen. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen.
Was hat Sie genau gestört, Herr Hauser? Die Frage, die auf meinem Zettel steht, ist, was geht in Ihnen vor, wenn Sie Ihre Kommentare lesen unter den Seiten? Ist das immer für Sie befriedigend und erfreulich? Also was war der Grund, warum Sie sich entschieden haben, mit den Klarnamen noch eine bessere Diskussionskultur einzuführen? Was hat Sie konkret gestört vorher?
Naja, also zunächst mal denke ich, muss man sagen, dass halt jedenfalls bei uns, ich will gar nicht jetzt über Heise oder andere da diskutieren, sondern ich kann ja da immer nur unsere eigene Erfahrung damit einbringen. Es schon so ist, dass es bei den klassischen Tageszeitungslesern ja zwei Themen gibt, die natürlich immer gewisse heftige Reaktionen auslösen, das ist Rotlicht und Blaulicht. Und in diesen Bereichen haben wir zum Beispiel deswegen zum Beispiel auch bei den ganzen Polizeimeldungen schon mal die Kommentarfunktion rausgenommen, weil wir gewusst haben, da funktioniert, das geht immer schief. Ja, da kommt dann, also der Stammtisch ist da eine sehr hochgeistige Veranstaltung dagegen, gegenüber dem, was da stattfindet. Und das andere, der andere Bereich ist dann schon der, dass es Entwicklungen gab relativ schnell, dass bestimmte Leute, Sie können im Prinzip, das sind 10, 20, 30 Leute, die eigentlich sich den ganzen Tag oder jedenfalls immer den ganzen Abend oder die ganze Nacht dann vor dem Computer austoben, dass die eine Diskussion dominieren und zunehmend eigentlich den weitaus größten Teil der Leserschaft aus diesen Bereichen rausdrängen, die sagen, in diese Schmuddelecke, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und da kommen sie natürlich schon in eine Situation rein, wo sie dann sagen, will ich das einfach lassen und sagen, gut, das ist halt die offene Diskussion und dann dominieren halt 10, 20 Leute, weiß ich, 100.000 oder so und das ist dann Demokratie. Oder aber muss ich sagen, dann muss ich doch mal gucken, dass ich nicht ein bisschen auch ein paar Regeln einführe, die dazu führen, dass zumindest die anderen, die jetzt da abgedrängt werden, dann wieder in die Diskussion zurückkommen. Und dieses genau ist der Versuch. Wir wissen natürlich, dass der sehr unvollkommen ist und dass das natürlich nicht jetzt der Königsweg ist in die hochgeistige oder gute inhaltliche Diskussion, aber es ist zumindest ein Versuch.
Es hat bei einer ganz ähnlichen Diskussion in London beim Frontiers Club neulich jemand gesagt, man müsste doch unterscheiden zwischen Meinungsfreiheit auf der einen Seite und sinnvoller Debatte auf der anderen. Wir kriegen natürlich alle immer wieder zu hören, ja, Meinungsfreiheit, hier darf ja jeder sagen, was er will, ist ja auch das Internet. Überspitzt formuliert Herr Jansson, wie viel Verschwörungstheorie und Beleidigung müssen wir uns denn aber anhören als Betreiber von Webseiten?
Naja, die Frage ist so ein bisschen, also wenn wir, und ich glaube, da sind wir uns alle auf dem Podium einig, dass das nicht eine Veranstaltung ist, die nur lab pro lad ist, sondern wir wollen da, das ist ein Mittel zum Zweck, wir wollen eine Offenheit auch deswegen haben, um eine Diskussion vorantreiben zu können, die für den Leser hilfreich ist, die für die meisten Leute, die sich das durchlesen, denen irgendwas bringt. Ja? Auch den Redakteuren was bringt möglicherweise, das ist dann sozusagen der absolute Idealfall, aber der zumindest eine gesittete, im weitesten Sinne Diskussion dort ermöglicht. Und da finde ich es absolut legitim zu sagen, wir als Betreiber oder im Falle von Wikipedia, wir als Community greifen hier steuernd ein. In der Wikipedia, so offen die Plattform ist, haben wir aber ergänzend natürlich auch ganz radikale Möglichkeiten einzugreifen, sogar viel weitergehende, als das in vielen klassischen Foren der Fall ist. Ja, in der Wikipedia geht es so weit, dass man dass Kommentare, die absolut nicht zielführend sind, entfernt werden können. Es werden Nutzer gesperrt von anderen Nutzern, es werden Seiten gesperrt. Also diese radikale Offenheit, die es in der Wikipedia gibt, die ist meiner Meinung nach nur deswegen möglich, weil wir auch ganz starke Möglichkeiten haben, das unter Kontrolle zu bringen. Und wir gehen aber da auch wieder den radikalen Weg und sagen, ja, das gibt da nicht eine Gruppe von Leuten, die angestellt sind vom Wikimedia-Verein oder von der Wikimedia-Stiftung in den USA, die das dann kontrollieren, sondern die Nutzer kontrollieren sich untereinander. Und es funktioniert offenbar sehr gut.
Das mit dem, die Nutzer kontrollieren sich untereinander gegenseitig, naja, also es gibt bei Heise, also klar, wir haben bei Heise auch bestimmte Regeln. Es gibt jeder, der sich bei Heise anmeldet, um kommentieren zu können, unterschreibt die Nutzungsbestimmung, da steht auch die Netiquette mit drin. Es gibt auch eine Pets-Funktion bei Kommentarfunktionen, das heißt, dass ein User sagen kann, hier, da ist eine Beleidigung oder sonst was. Wenn man sich gerade diese Pets-Funktion anguckt, das ist doch immer sehr stark im Auge des Betrachters, was dann wirklich eine Beleidigung ist und was nicht und was wir dann sperren müssen, weil es tatsächlich strafrechtlich gewandt ist und was wir stehen lassen, weil es im Rahmen einer hitzigen Diskussion vielleicht mal, ja gut, ein bisschen heiser zugeht. Also ich traue mir nicht dazu, das jeweils im Einzelnen zu beurteilen. Deswegen versuchen wir da möglichst wenig zu regeln. Das regelt sich natürlich im Prinzip schon durch die User, aber durch die User in der Diskussion. Mir fällt da immer dazu ein, wenn man Probleme mit der Meinungsfreiheit hat, hilft nur mehr Meinungsfreiheit. Das heißt, wenn Leute versuchen, die Diskussion zu bestimmen, muss man eine Möglichkeit schaffen, dass und nicht unbedingt User, die dann genauso hart auftreten oder genauso massiert auftreten, sondern unter Umständen mehr User auf den einwirken und dann die Diskussion in eine andere Richtung steuern. Es hilft nicht, wenn es Probleme gibt, eben mit dieser freien Meinungsäußerung zu sagen, ja gut, dann muss ich eben die Meinung kontrollieren.
Aber da bin ich ehrlich gesagt, ich finde das klingt sehr gut, so, aber de facto glaube ich schon, dass es so ist, dass gute Kommentare, weitere gute Kommentare anziehen, beziehungsweise eine destruktive Stimmung, eine dysfunktionale Community ganz, ganz schwer wieder zu retten ist. So wie ein See, der einmal umgekippt ist, da sind ganze Communities im Laufe der Internetgeschichte ja auch schon aufgegeben worden, muss man ja sagen. Ja, das Usenet zum Beispiel, ja, wo man auch dann lange auch versucht hat, da fällt mir jetzt das Realnamen, der Realnamenvergleich ein, wo man ja über viele Jahre immer wieder versucht hat, darauf hinzuwirken, dass jetzt also jeder, der am Usenet teilnimmt, bitte unter seinem richtigen Namen schreiben soll, was aber de facto ja schwer durchzusetzen ist. Und ja, und mittlerweile, ich weiß nicht, also ich habe jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr reingeguckt, weil es einfach eine aufgegebene Veranstaltung ist aus meiner Sicht.
Man muss ja vielleicht noch auch dazu sagen, was ist das eigentlich für eine Meinungsfreiheit, in der derjenige, der seine Meinung äußert, sich irgendwo hinter einem Schirm der Anonymität verbirgt. Also was ist das für eine Gesellschaft? Das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben will. Das muss ich schon sehr deutlich sagen.
Ja.
Ich find, ein zentrales Element der Demokratie ist, dass ich mit meinem Gesicht und meinem Namen hinstehe zu dem, was ich sage.
Also das Bundesverfassungsgericht hat schon das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 1983 damit begründet, dass man die Möglichkeit haben sollte, anonym auf Demonstrationen zu gehen.
Das ist aber eine völlig andere Nummer.
Ja, ich würde zum einen würde ich sagen, dass natürlich jetzt von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht abzuleiten ist, dass jeder Plattformbetreiber im Internet verpflichtet ist, jetzt jede Form von Kommentar, soweit sie nicht justiziabel ist, zuzulassen und das auch unter Pseudonym möglich sein muss. Also ich glaube, diese Ableitung kann man nicht machen. Trotzdem glaube ich aber, bin ich sehr skeptisch, was so eine Realnamenpflicht angeht, weil natürlich das ganz schwer zu überprüfen ist. Ja? Also ich vermute, dass bei Ihnen das ja auch so ist, dass Sie nur gucken können, ob der Name, der angegeben ist, aussieht wie ein normaler Name, aber Sie natürlich nicht die Möglichkeit haben, jetzt per Postident-Verfahren das irgendwie zu kontrollieren.
Ich meine, das ist
vielleicht können Sie als ganz kleinen Exkurs nochmal beschreiben, wie die Aktion gelaufen ist für alle, die dies nicht in den Medien verfolgt haben und wie erfolgreich sie bisher war.
Also wir haben im Februar beschlossen, nachdem wir jetzt lange Diskussionen hatten und wie gesagt die Entwicklung so war, wie ich sie vorhin beschrieben habe, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt mit den Klarnamen versuchen. Es war uns dabei natürlich selbstverständlich klar, dass genau das das Problem ist, dass wir es natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehen können. Gleichwohl, und das war natürlich aber auch allen Nutzern klar, die da im Netz unterwegs waren, gleichwohl gab es natürlich den üblichen extremen Aufschrei und Ende der Demokratie und Einführung der Zwangsherrschaft und weiß ich was alles. Und dieses hat dann letztendlich dazu geführt, dass etwa 100 Nutzer dann ihren Account gelöscht haben bei uns. Inzwischen sind ein Großteil von denen wieder dabei. Und es hat auch dazu geführt, dass zunächst mal die Kommentarfrequenz etwa um 25% zurückgegangen ist, aber inzwischen ist auch ein gutes Teil wieder zurückgekommen. Und das ist natürlich jetzt so, das wissen wir schon auch, dass manche von denen wieder unter klaren Namen jetzt halt ein anderes Pseudonym als Klarname sich angenommen haben. Aber es ist doch erstaunlich, dass die Diskussionskultur jedenfalls für den Moment besser geworden ist. Ob das anhält und ob man dann nicht wieder irgendwann mal in eine Situation reinkommt, wo man sich wieder was Neues überlegen muss, weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls da schon insgesamt, muss ich sagen, eine Geschichte, die besser gelaufen ist, als ich befürchtet hatte, weil ich natürlich die ganzen Argumente vorher auch kannte und eigentlich gedacht habe, na gut, jetzt bringen wir halt unsere ganze Diskussion zum Erliegen. Das hat aber nicht stattgefunden.
Kann es sein, dass das eher so eine Reaktion war, dass wenn man das Ganze thematisiert, dass halt die Diskussionskultur gerade schlecht ist und dass man halt dann quasi wie in Ihrem Fall so eine Notlösung präsentiert wird, dass sich viele Kommentatoren mal für eine kurze Zeit zumindest bewusst werden, dass sie vielleicht mal ein bisschen zivilisierter miteinander umgehen sollten und dass es halt nur immer so eine temporäre Sache ist, bis man wieder in alte Muster zurückfällt?
Weiß ich nicht, kann sein, will ich auch gar nicht ausschließen, aber ich meine, es ist jedenfalls für mich ganz klar, dass wir, wie die Reaktion ist, dass wir natürlich uns immer wieder aufs Neue bemühen müssen, halt dann zu einer ordentlichen Diskussionskultur zu kommen, weil ich meine, die Zeitung ist nach wie vor mit Abstand das glaubwürdigste Medium bei allen Umfragen und ich denke, wir können es uns nicht leisten, dass wir über die Form der Diskussion halt im Netz uns eigentlich auch dieses Image kaputt machen. Also insofern denke ich, sind wir da immer gefordert. Und wir werden uns dann halt, wenn es halt so ist, wie Sie es gerade beschreiben, dann werden wir uns halt irgendwas Neues ausdenken müssen.
Und es gibt ja, muss man sagen, ja durchaus auch Möglichkeiten, die noch ausschöpfbar sind. Also für mich ist immer noch das Beispiel für ein Forum, was am besten funktioniert, also ein Forum, was einer Nachricht nebengeordnet ist, ist Slashdot. So, was seit Jahren durchgehend sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das allgemein hier bekannt ist, wie das funktioniert. Also da können die Nutzer untereinander die Kommentare bewerten. Und was natürlich immer dann die Gefahr ist, sobald die Nutzer untereinander Kommentare bewerten können, ist, dass es manipuliert wird, weil natürlich jeder ganz viele Bewertungen abgeben kann. Und dort ist es aber so, dass das zufallsgesteuert ist. Das heißt, ich kann nicht jeden Kommentar bewerten, sondern ich habe nur eine zufällige Möglichkeit, welche Kommentare ich einschätze. Und das ist eigentlich eine Sache, die sehr gut funktioniert. Also wenn ich Slashdot lese, ich bin da nicht aktiv involviert, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich über diese Regler, die es da gibt, sehr gut filtern kann. Wenn ich wenig Zeit habe, dann lasse ich mir nur die allerbesten Kommentare anzeigen. Wenn ich viel Zeit habe, dann lese ich auch den ganzen Quatsch und die Sachen, die als lustig bewertet sind und so weiter. Und letzten Endes, finde ich, funktioniert das sehr gut. Mich wundert das, ehrlich gesagt, dass es nicht auf vielen anderen Seiten mittlerweile einfach kopiert worden ist, weil das ein tolles Modell ist.
Liegt also aber eher an Content-Management-Systemen und dass zum Beispiel so eine Funktionalität bei WordPress nicht mit eingebaut ist.
Ja, warum?
Also wir haben Klarnamen, wir haben technische Lösungen, um auf die Diskussionskultur einzuwirken. Wie wichtig ist der menschliche Faktor? Wir haben vorhin im vorigen Panel schon über Culture Change gesprochen. Wie viel kann man zum Beispiel erreichen, indem man die Redakteure dazu bringt, mit ihren Usern zu diskutieren? Wir haben die Erfahrung bei Zeit Online gemacht, dass das eine Debatte sehr schnell versachlichen kann. Beziehungsweise die User erstmal erschrickt. So, schreibt jemand zurück.
Ja, das trifft zu, wenn es um konkrete Artikel geht. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen konkreten Artikel zu diskutieren und wenn dann die Diskussion ausgeübt und der Redakteur, der das geschrieben hat, greift in die Diskussion ein, dann wird die plötzlich schon in eine ganz andere Bahn gelenkt, also in eine Bahn, wo die auch mehr zielorientierter ist. Das gilt nicht unbedingt für die Debatten, die sehr stark emotional besetzt sind. Da kann es eher das Gegenteil einen Effekt haben, dass es sogar noch hochgepusht wird, weil alle über den Redakteur herfallen, den Armen, der dann eine bestimmte Position vertritt zu der das iPad schlecht findet und dann alle Apple-Jünger über ihn herfallen oder so. Das kann genau den gegenteiligen Effekt haben. Das ist immer eine Frage dessen, wie gerade das Umfeld. Ich würde nur grundsätzlich wirklich nochmal, sagen wir so, die Forenkultur, egal bei wem sie jetzt ist, in Schutz nehmen. Ich glaube, es ist teilweise auch ein Wahrnehmungsproblem, dass man natürlich die Foren oder die Einzelforen, wo es besonders hart zur Sache geht, wo es weit über die Stränge geschlagen wird, besonders deutlich wahrnimmt. Ich würde immer noch behaupten, dass, egal ob ich jetzt Heise oder woanders hingucke, dass 90% der Foren eine relativ normale Diskussion führen online, die vielleicht teilweise online etwas härter geführt wird, als wenn man sich gegenüber sitzt. Ich bin da möglicherweise auch gestellt durch irgendwie Usenet, Fidonet und sonst was ich noch alles gemacht habe. Aber sie sind erstmal vernünftige Diskussionen, die auch relativ zielführend für die Teilnehmer sind. Ich würde da in dem Fall auch nicht von Lesern sprechen, sondern es sind erstmal Leute, die ein bestimmtes Thema wahrgenommen haben und eigene Diskussionen darüber entwickeln, die sich sehr, sehr stark auch von den Artikeln teilweise entfernen. Und das ist eine Qualität von Foren, auch wenn es dann manchmal hart zur Sache geht, die ich nicht missen möchte einfach.
Haben Sie, als Sie zu Spiegel Online gekommen sind, mit den Redakteuren gesprochen über das, was Sie bei Wikipedia erlebt haben, im Sinne von Umgang mit Lesern und Nutzern? Wie ist da die Redaktionskultur oder die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch eine gewisse Resistenz gibt, vielleicht auch bei Ihnen in der Redaktion.
Also meine Wahrnehmung ist, dass das von Redakteur zu Redakteur sehr unterschiedlich ist, wie damit umgegangen wird. Dass es also Redakteure gibt, die sich durchaus die Zeit nehmen, ins Forum reinzugucken und mitzudiskutieren und andere, die das nicht machen. Und ich vermute, dass es halt, also man kann natürlich auch niemanden wirklich ganz hart dazu zwingen, das zu tun, so, sondern das ist eher, glaube ich, eine kulturelle Frage, eine Frage, wie man auch sozialisiert ist, so das ja, ist so das, was ich mitbekommen habe.
Also das trifft sicher alles zu, also und es ist, ich würde auch die These mit unterstützen, dass natürlich in dem Moment, wenn ein Redakteur eingreift, wenn es dann vor allem noch der Chefredakteur ist, dann kommt erstmal so ein Schockmoment oder so und dann berappelt sich dann manche Diskussion auch, das stimmt schon. Bei uns muss man natürlich auch noch neben den Dingen, dass halt nicht alle gerne da sich im Internet solchen Diskussionen stellen unter den Redakteuren, einfach nochmal die Arbeitsrealitäten bei einer regionalen Tageszeitung mit ins Kalkül nehmen. Also die Kollegen haben halt nicht den ganzen Tag Zeit, Diskussionen zu verfolgen und die Hauptdiskussionen laufen ja dann irgendwann mal auch nachts. Und das ist ein Bereich, wo ich denke, dass vielleicht ab und an dann auch noch ein bisschen Freizeit möglich sein sollte.
Trotzdem, was erhoffen Sie sich davon, dass diese Community, von dieser Kommentarfunktion oder von Ihrer Community, wie sehen Sie in 1, 2, 5 Jahren die Zusammenarbeit mit Ihren Lesern, wenn das sich jetzt alles in die richtige Richtung entwickelt bei Ihnen?
Also ich denke, das Internet ist ja nach wie vor ein Bereich, der sich sehr überraschend und sehr schnell und sehr vielfältig entwickelt. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig, da Prognosen abzugeben. Also wir merken ja da auch immer wieder, dass vieles auf Versuch und Irrtum passiert. und wir da uns irgendwo vorantasten. Ich beobachte mit Interesse die letzten Tage, dass genau diese Diskussion zu sagen, müssen wir nicht eigentlich aus der Anonymität raus, inzwischen ja auch in Amerika sehr heftig diskutiert wird und selbst Frau Hufflington sagt, wir müssen da dazu kommen, dass wir die Kultur der Anonymität aufgeben. Das führt nicht so weiter. Die Kollegen von der Basler Zeitung, die unmittelbar neben uns arbeiten, die machen das ähnlich wie wir. Also da bewegt sich was und ich glaube auch, dass sich da sicher in den nächsten Jahren manches an Regeln, an Dingen definiert. Da wird es dann natürlich Bereiche geben, wo solche Diskussionen, wie wir sie vorhin beschrieben haben, dann stattfinden. Das werden aber dann eher so Zirkel unter sich sein und es wird andere Bereiche geben, wo dann die öffentlichen Diskussionen stattfinden in einer anderen Form, auch wo die Regeln ein bisschen anders sind. Also ich glaube, da differenziert sich einiges aus und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da auch ja, eine Ebene finden, mit der wir und mit der unsere Leser gut leben können.
Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit Ihrer Community vor? Wächst da noch was zusammen? Oder?
Also im Prinzip arbeiten wir an der Plattform. Wir haben ja neben den eigentlichen Newsforen auch noch die sogenannten User-to-User-Foren, die rein themenspezifisch sind, die nicht an Artikel gebunden sind. Da wird sich sicher noch einiges tun, um da ein bisschen mehr Flexibilität reinzubringen, wirklich auf aktuelle Themen mit sowas auch reagieren zu können, dass dann allgemeine Themenforen möglich sind zu aktuellen Themen, die eben nicht an bestimmte Anlässe gebunden sind und so. Wir versuchen natürlich, die Plattform beizubehalten. Also das ist erstmal unser Interesse, die Plattform beizubehalten, sie weiterzuentwickeln auf technischer Arbeit und was Seite und was Ressourcen angeht. Wir haben letztens gerade erst die Regeln ein bisschen überarbeitet, um sie etwas knapper und klarer zu formulieren. Da wird es sicher, also die Plattform wird weiter bestehen. Wir werden auch nicht mehr solche Versuche starten, wie alte Foren stillzulegen, die zu großer Empörung geführt haben. Das geht erstmal so weiter, ja.
Da war die erste Frage aus dem Publikum. Ich glaube, wir können gerne mal, da sind mehrere Fragen mittlerweile im Publikum, die Runde erweitern.
Bevor ich die Frage stelle, also das ist so, ich finde es halt so typisch deutsch irgendwie, dieser Ansatz, oh, wir haben das jetzt probiert, das funktioniert nicht. Ab sofort sagt er jetzt erstmal, wer ihr seid, dann dürft ihr wieder was sagen. Das ist so, wir haben halt in Deutschland keine Streitkultur. Wir haben Jugend forscht, wir haben Jugend musiziert, aber wir haben nie Jugend streitet gehabt. Es gab mehrere Ansätze dafür. Ich glaube, das letzte Mal wurde es von Rita Süssmuth unterstützt, aber irgendwie so ganz hat es noch nicht geklappt mit den Debate-Clubs in den Schulen. Das wäre vielleicht ein Schritt. Und ansonsten muss ich sagen, man sollte es vielleicht weiterentwickeln. Mit der Technik und auch mit dem menschlichen Seite. Ich war bei Huffington Post zum Beispiel, ist es ja auch so, dass man mittlerweile Kommentare abonnieren kann. Ich habe das tatsächlich da auch schon gemacht, weil es gibt einige Leute, die kommentieren so gut, dass ich mittlerweile per E-Mail mich benachrichtigen lasse, wenn die was kommentiert haben und nicht nur wegen ihren Kommentaren, sondern auch, weil die Artikel wahrscheinlich interessant sind. Also das sind so technische Weiterentwicklungen, wo man dann auch die Transparenz erhöht und dadurch natürlich auch aufzeigt, als Betreiber der Zeitung oder des Forums, wo tut sich denn was? Wer ist denn in meinen Kommentatoren auch bindend irgendwie?
Darf ich kurz zurückfragen? Ja. Würdest du sagen, dass es erhöht die Transparenz oder ist es nicht eher so, dass das für dich die Filtermöglichkeiten erhöht worden sind, indem du einfach sagen kannst, die und die Leute, die kommentieren sinnvoll und den ganzen Schrott, sage ich mal, den musst du dir gar nicht antun, weil du genau die tollen Sachen, die Perlen präsentiert bekommst.
Ja, natürlich, weil es wird ja auch offen angezeigt. Also es wird dann auch gezeigt, der wird von so und so vielen Leuten abonniert. Also ich kann auch, also nicht nur dieses Petzen, also in Deutschland gibt es immer Petzen. Melden Sie diesen Kommentar. Aber finden Sie diesen Kommentar toll, gibt es in Deutschland nicht. Also sehr selten zumindest. Und das ist halt für mich sowas, was einfach fehlt. Und weil das kann man auch ausbauen. Es gibt also durchaus die Möglichkeit, wir haben ja dieses Internet, das funktioniert ja irgendwie so technisch und so. Und da kann man ganz viel machen. Und ich denke mal, in diese Richtung kann man noch weiterentwickeln, die menschliche Seite. Und da möchte ich jetzt auch der Badischen Zeitung, ich habe Hause, ne? Auch ein Recht geben, auch wenn ich natürlich sagen muss, so wie man in den Wald reinruft, schallt es raus. Und wenn sie natürlich so mit den Kommentatoren umgehen, dann entwickelt sich da auch nichts. Ich weiß, Markus musste auch ab und zu mal sagen, Jungs und Mädels, hier ist ein bisschen zu viel. Aber das war auch eines der unerträglichsten von der Leyen-Videos, was wir uns anschauen mussten. Und dass da die Stimmung so ein bisschen hochging, kann ich mir vorstellen. Nichtsdestotrotz, das ZDF hat auch einen Blog. Und Frau Wiedemeier aus Brüssel hat ja nicht, das kann nicht ganz verstanden mit den Kinderpornografiesperren und so. Deswegen hat sie ja da so einen Fehler gemacht. Und es gab über 300 Kommentare und die meisten waren sehr höflich, mit Klarnamen, mit Angebot zu sagen, Frau Wiedemeier, wenn Sie nochmal sich sachlich über das Thema schlau machen möchten und nicht eine Hofberichterstattung aus Brüssel, rufen Sie mich gerne an. Also eine ganz große Höflichkeit hat sich da in denen entwickelt, die viel kommentieren. Bei YouTube sieht man die blöden Kommentare nicht, da kann man nämlich die dann auch wegklicken und die sind dann nicht mehr zu sehen, die ganz schlimmen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten in die Richtung und man muss, also der Klarname ist nicht die Lösung, sondern die Streitkultur in möglichst vielen Formen zu fördern, das möchte ich eigentlich unterstützen. Und jetzt habe ich wieder keine Frage, shit.
Können Sie nochmal Ihren Namen, wer hat denn gerade gesprochen, können Sie das noch ergänzen?
So, Jens Best.
Okay.
Ich kann aber, wo es keine Frage gibt, vielleicht darf man darauf antworten. Ich finde einen Kommentar gut, es ist im Prinzip dasselbe wie die Pets-Funktion. Wir haben ja so eine Art Bewertungssystem in den Foren, die funktioniert aber deswegen nicht, weil die Leute natürlich, sagen wir mal so, nicht sagen, das Posting ist gut, sondern die Meinung passt mir. Das ist das Problem bei dieser Bewertungsfunktion. Das ist im Prinzip keine Bewertung dessen, sondern der ist gleicher Meinung wie ich. Wenn ich das als Filter einführe, dann kriege ich plötzlich in den Foren nur noch das zu sehen, was meiner Meinung passt. Und das ist dann ein Problem, warum wir solche Filter nicht anbieten. Eine andere Möglichkeit wäre, rein technischer Natur, die User, die besonders gute Postings von unserer Ansicht aus abgeben, dann irgendwie auszuzeichnen, ein besonderes Icon zu geben oder sonst irgendwas zu kennzeichnen, die User sind irgendwie, machen irgendwie besonders mit oder sind besonders besonders zielführende Kommentare oder sowas. Das sind so Möglichkeiten, an denen wir schon überlegen und die wir diskutieren, aber sie sollen nicht zu Filtern führen, weil die Filter meiner Ansicht nach, wenn man sie so in den Foren einsetzt, eher so eine Art Mainstreaming-Effekt haben für die einzelnen User und den finde ich eigentlich dann wiederum nicht gut.
Ich möchte einen Punkt bei Kräftigen, weil in der Tat haben wir keine Debattenkultur in Deutschland und ich habe den Eindruck, es ist die letzten Jahre eher schwieriger geworden, was die Debattenkultur betrifft. Und das wäre sicher auch ein Punkt, wo ich natürlich das sehr schön fände, wenn man das ändern könnte. Und vielleicht muss man tatsächlich in der Schule anfangen. Aber was ich interessant finde, ist, dass natürlich die Leute, die wirklich gute, wertvolle Kommentare schreiben, die dann auch in der Redaktion letztendlich eine Reaktion hervorrufen, sehr oft die sind, die schon immer unter Klarnamen geschrieben haben.
Ich glaube, die Dame hatte sich jetzt nicht gemeldet.
Ich möchte zu einer neuen Ebene kommen. Neben unseren eigenen Webseiten haben wir auch Facebook, Twitter, wo wir aktiv sind als Anbieter, auch Communities aufbauen. Sehen Sie diese als getrennte Communities oder ist das dann nur ein ganzes, also eine ganze Community? Und wenn dort Kommentare entstehen, Diskussionen entstehen, bringen Sie diese auf Ihre eigene Seite auch, dass es dort den anderen Lesern auch sichtbar werden und die Diskussion dort möglich wird? Oder lassen Sie nur die Kommentare dort zu oder so?
Welchen Kandidaten wünschen Sie sich?
Eigentlich alle, ob Sie eben auch neben Ihren Webseiten, Facebook, Twitter oder anderes nutzen, ob dort Communities entstehen und...
Also, ist eine gute Idee, zu überlegen, ob man die Facebook-Kommentare zum Beispiel oder auch Twitter-Kommentare auch bei uns auf die Seite bringt. Es gibt eine Facebook-Seite von Heise Online, es gibt einige Redakteure, die auf Twitter unterwegs sind, unter anderem ich, und die dann auch entsprechend natürlich reagieren auf die Kommentare, die da drauf kommen und die in die eigene Arbeit einbeziehen. Aber bisher ist es nicht so, dass die dann auch bei Heisel Online in den Foren zu sehen sind. Aber es gibt auch in Facebook die Kommentarfunktion zu den einzelnen Meldungen oder so, gibt es ja auch und die wird auch wahrgenommen von uns. Aber wäre eine Überlegung tatsächlich, das auch in die eigene Seite versuchen einzubauen über eine API oder so. Ist eine Idee, ja.
Zeitung, Facebook-Profil? Und wenn ja, wie viele Fans?
Ich muss gestehen, dass ich an dem Punkt überfordert bin. Wir haben das vor kurzem jetzt gestartet. Wir haben ja bei uns, um das zu sagen, wir haben ja eigentlich immer so eine Zweiteilung, was die Online-Welt betrifft. Wir haben das Footer-Portal, was bei uns so ein bisschen auch das jüngere Portal ist und was dann auch sehr viele Experimentierfunktionen macht. Und was da auch in dem Bereich immer dann die Dinge austestet, die wir dann anschließend auch zum Teil dann auf der Badischen Zeitung online dann auch übernehmen. inwieweit wir da schon Fans haben und wie viele, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber das sind
117.
Schön, danke. da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, das muss ich gestehen, weil ich da nicht unterwegs bin in dieser Welt.
Als nächstes hatte ich den Herrn hier unten entdeckt.
So, kann ich vielleicht auch noch antworten?
Ja, natürlich.
Ah. Ja, wir haben, aber auch noch. Also es gibt auch eine Facebook-Seite für netzpolitik.org. Das ist einfach nur so der RSS-Feed quasi, nochmal zu Facebook rüber. Weil, naja, eigentlich ist man Facebook-kritisch, aber andererseits haben wir ein Interesse dran, dass die Leser oder unsere Leser uns dort lesen, wo sie sich aufhalten. Und dann kann man sich halt entweder dafür entscheiden, jetzt Facebook komplett zu boykottieren oder es den Lesern so einfach wie möglich zu machen, unsere Facebook-Kritik auch an den Orten zu lesen, wo sie sich gern aufhalten. Also insofern bieten wir das da auch an. Da gibt es auch Kommentare. Irgendwie funktioniert diese RSS-Einbindung bei Facebook immer nicht so ganz zuverlässig. Dann gibt es immer so 2 Wochen irgendwie netzpolitikfreie Wochen auf Facebook und dann kommen wieder irgendwie 10 Feeds auf einmal rein. Aber es gibt da Diskussionen und ich kann mir schon vorstellen, dass man das später mal so, wenn es eine technische Lösung gibt, quasi die Kommentare auch rüberzieht. Bei Twitter steht zumindest auf der To-Do-Liste, dass man halt die Retweets auf Artikel irgendwie in Form von, ja, wie Trackbacks sozusagen unter den Kommentaren visualisiert. Und klar, auch die andere Frage, ich sehe das alles als ein Netzwerk, als ein Ökosystem rund um netzpolitik.org und nicht nur so die Webseite unter der Domain ist die Community.
Sind die Debatten denn auf Facebook besser als auf der eigenen Seite? Weil da sind die meisten Leute ja mit Klarnamen unterwegs. Das war
ja, ja, ich glaube schon, aber da sind auch viel weniger. Also ich glaube, wir haben nur so 1200 Fans auf der Fanpage bei Facebook und bei das Blog wird von zigmal mehr Lesern jeden Tag angesteuert. Aber es sind schon, also es kommen nicht wirklich Debatten auf, ne? Also es sind dann höchstens irgendwie 10 Leute finden den Artikel gut, eine Funktion, die wir jetzt bei Netzpolitik nicht eingebaut haben, sozusagen einen Artikel gut oder schlecht finden, kann man vielleicht auch mal machen, wenn mal Zeit da ist. Und wenn, dann gibt es halt höchstens so 2 oder 3 meistens sehr kurze Kommentare, Statements. Und im Blog selbst gibt es dann teilweise Co-Referate. Also das ist vielleicht auch der Unterschied. So bei Facebook schreibt man mal einen Satz rein, das finde ich jetzt aber nicht so gut oder das finde ich gut. Oder man drückt nur den Button und im Blog selber kann man argumentieren, kann man noch besser Links unterbringen, kann man sich auf andere viel besser beziehen.
Aber ich würde schon das Gefühl bestätigen, also dass bei Spiegel Online wird damit experimentiert, ja, und also zunehmend mehr. Mit Twitter, ja, gibt es auch zum Teil, dass man unter, also daneben Artikeln, dann sieht, was für Twitter-Kommentare zum bestimmten Thema reinkommen. Finde ich jetzt als Leser meistens nicht so hilfreich. Facebook finde ich sehr viel interessanter und mein Gefühl nach ist es tatsächlich so, dass dort, wenn eine Debatte aufkommt, dass die sehr viel hilfreicher, gesitteter, zielführender geführt wird, als das in unseren eigenen Foren häufig der Fall ist.
Ich glaube, das liegt auch im Spiegel Online Forum. Also ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Also diese Chronologie und so weiter, also da ist
ja keine Struktur drin. Suboptimal auf jeden Fall. So, nicht, was Wikipedia angeht, gibt es diese Verbindung nicht. Ich finde, also eine spannende Frage, die ich mir stelle, ist, in vielen Redaktionen, Nachrichtenportalen wird zurzeit diskutiert, wie weit man diese Facebook-Connect-Funktion, OpenID und so weiter nutzen sollte, um eine Verknüpfung mit dem Forum herzustellen. Das heißt, dass man über Facebook Connect jetzt sich einen Account anlegt, möglicherweise sogar das nur noch über bestimmte von diesen Providern zulässt. Und ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass sozusagen diese positive Kultur man zu sich rüberholt, ja, dass auch diese Verbindung mit einer anderen Online-Identität dazu führt, dass man selber als Kommentator Reputation zu verlieren hat, ja, und jetzt gar nicht so sehr realen, also eine Reputation mit seinem realen Namen verknüpft ist, sondern auch eine Reputation, die man mit einem Pseudonym in anderen Communities aufgebaut hat, so, und sobald man anfängt, an einer anderen Stelle rumzublödeln unter demselben Pseudonym, setzt man dann was aufs Spiel und das diszipliniert, glaube ich, sehr stark.
Also ich
so eine direkte Verbindung zu den Diensten würde ich für uns im Moment überhaupt nicht sehen. Dazu misstraue ich ihnen einfach zu sehr.
Das ist das Problem, ja. Das ist das Problem,
auf der anderen Seite ist es so, dass, wenn ich mir angucke, was auf Facebook oder auch auf Twitter läuft, die Kommentare, was auf Facebook diskutiert wird, ist weniger. Es sind einfach weniger Leute da im Moment noch als bei uns in den Foren. Es ist aber so, dass man zunehmend merkt, dass es für uns wichtig ist, dass wir da vertreten sind, dass wir das mit einbeziehen, weil die Leute auch von da zu uns dann kommen. Beziehungsweise dann, wenn sie auf Facebook ein Thema mitbekommen haben, in die Foren reinkommen und dann dort diskutieren. Das ist in letzter Zeit mehr geworden. Von daher ist das natürlich für uns genauso wie für Markus im Prinzip ein Ökosystem, in dem wir als jemand, der was Inhalte veröffentlicht oder so zu leben hat.
Außer wollten Sie dem noch was hinzufügen? Sie hatten eben energisch genickt.
Also ich, ja, das war ja zunächst mal eine Zustimmung, die braucht man dann nicht mehr dazufügen. Also ich würde für uns auch sagen, dass eine direkte Verknüpfung momentan sehe ich auch nicht, weil ich auch die gleichen Bedenken hätte gegenüber diesen ganzen Communities und da eher auch, es kommt ein weiteres natürlich auch bei uns dazu, dass die Schnittmenge zwischen unseren Lesern und den Online-Nutzern und den Facebook-Nutzern natürlich nicht ganz so groß ist wie in manchen anderen Bereichen.
Noch.
Noch, klar.
Ja, ich hätte noch eine Frage an Herrn Hauser, und zwar, was der Vorteil von Klarnamen für mich als mitlesenden User bedeutet. Sie können ja auch den Fakt sehen, dass anonyme Kommentare, genauso wie Stories anonym recherchiert werden, genauso wie ich bei der Polizei anonym einen Hinweis eingeben kann, dazu resultieren, dass Sie davon profitieren können. Als Beispiel, Sie veröffentlichen einen Bericht über badisches Unternehmen meldet Insolvenz an. Mitarbeiter dieses Unternehmens würde gerne einen Kommentar dazu abgeben und würde das wahrscheinlich niemals unter seinem Klarnamen tun. Der Benefit ist aber dennoch für die Badische Zeitung ja vorhanden. Treiben Leute ohne Klarnamen Kommentatoren Unfug?
Also das mit dem anonymen Hinweis und das ist auch eine zweischneidige Geschichte. Letztendlich kann ich mit dem anonymen Hinweis zunächst mal gar nichts anfangen, weil das ja einfach nur mal ein Hinweis erstmal ist. Das heißt, ich muss eine Chance haben, den anonymen Hinweis zu recherchieren, sonst kann ich ihn in den Papierkorb schmeißen. Was ich dann nachher davon gewinnen kann, wäre ja nur dann gegeben, wenn ich wirklich konkrete Beweise habe. Und die Dinge, die wirklich dann zu guten Geschichten reifen, sind nicht die, wo Leute dann auf irgendwelchen Foren irgendwelche Dinge dann lancieren, die ich nicht nachprüfen kann, sondern die finden dann schon in aller Regel die Möglichkeit, weiß ich, bei uns ein paar Unterlagen einfach in den Briefkasten zu schmeißen oder auch in Mail zu schreiben, wo bestimmte Dinge dann einfach da transportiert werden. Und wie gesagt, es ist ja ohnehin, das muss man ja auch dann sagen, es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Das muss ich jetzt nicht unbedingt über dieses Diskussionsforum machen. Also insofern ist das für mich kein Argument zu sagen, ich muss dort Anonymität auf jeden Fall, ist also da der bessere Weg oder der hilfreichere Weg auch für mich als Zeitung oder als Nutzer.
Ich habe ein Argument vielleicht gegen Klarnamen aus meiner Praxis. Ich habe jeden zweiten Tag einen Anruf, einen Fax, einen Brief, am liebsten Briefe von Lesern oder mal Zufallsleser, die unter ihrem realen Namen bei mir irgendwas kommentiert haben und dann 1, 2, 3, 4 Jahre später mal ihren Namen googeln und feststellen, dass ihr Kommentar auf Platz 1 ist. Und die wollen dann von mir immer, meistens drohen sie sofort mit dem Anwalt oder sonst irgendwie, sie wären hysterisch am Telefon, dass man sofort löschen soll, dann löscht man es halt, dann hat man sie am nächsten Tag wieder am Telefon, weil dann verlangen sie von einem noch, dass man es bei Google löschen muss, dann muss man ihnen noch erklären, dass man selbst nicht Google ist und dass sie halt dann bitte schön mal bei Google in Hamburg anrufen sollen und ihn nerven sollen. Und also manchmal überlege ich mir schon, ich vermute mal, das sind meistens diese Zufallsleser, die kommen über eine Suchmaschine, finden einen Artikel, finden ein Kommentarfeld, bringen da ihre Meinung rein, denken aber, sie sind ganz woanders gelandet. Also sehr beliebt, Sabine Christiansen früher oder Maybrit Illner läuft. Ich habe mal einmal in den Titel Maybrit Illner eingetragen in dem Artikel. Die Leute geben das bei Google ein, das ist ein hoher PageRank und sie denken, bei mir ist das Maybrit Illner Forum. Obwohl es gar nicht darum geht. Also das passiert relativ häufig. Und ich habe mir schon überlegt, dann mal für diese ganzen Zufallsleser mal noch einen Warnhinweis anzubringen, dass sie bloß nicht unter ihrem Realnamen Kommentare geben sollten, wenn sie sich nicht bewusst sind, was das bedeuten könnte, damit ich endlich meine Ruhe habe vor diesen ganzen Anrufen und Briefen.
Also unsere Kommentare werden bei Google unterdrückt, das heißt, die tauchen dort nicht auf und wir sind auch gerade dabei, eine Editierfunktion dahingehend zu machen, dass Sie Ihre Kommentare, die Sie bei uns abgegeben haben, hinterher auch wieder löschen können.
Doch keine Frage aus dem Chat. Ich hatte mich schon gefreut. Wie bitte?
Es wurde alles angesprochen, auch vom Publikum, die gleichen Fragen.
Zurückgezogen. Gibt es da noch eine aus dem, ja, aus dem echten Leben?
Einen Moment bitte. Magst du kurz, damit die Leute im Livestream auch was mitbekommen?
Und zwar geht es um Folgendes, ich wollte das aufnehmen, was auch ganz am Anfang sagen wir mal, in den Raum gestellt wurde, die Frage des Management. Und wenn ich das mal wirklich aus der Management-Theorie betrachten kann, in Ansätzen, dann ist, sage ich mal, die Eigenart des Managements die, dass ein für Sie als Zeitung, dass Ihre Zeitung strategiefähig ist. Und eine Strategiefähigkeit bedingt sozusagen den Unterschied zu sagen, ist etwas komplett emergent, das heißt also, etwas, Ihre Zeitung würde dann, wenn Sie es nicht steuern würden, komplett dahin schwimmen, im Gegensatz zu einer Strategiefähigkeit in Bezug auf eine Zielsetzung. Und was ich mich in dieser Beziehung immer wieder frage und was ich mich auch immer wieder in dieser Netzkultur frage, ist, und damit beschäftige ich mich persönlich in meiner theoretischen Arbeit auch, wie viel Heterogenität eigentlich ein Unternehmen, also wenn man eben auch Ihre Zeitung als Unternehmen sieht aus der, sage ich mal, alten Kultur, wie viel Heterogenität kann eigentlich eine Unternehmenskultur in Bezug auf eine Zielsetzung als Alleinstellungsmerkmal Ihrer Zeitung, Sie sind ja darauf aus, eine gewisse, ja, sag ich mal, Sie haben gesagt, ein gewisses Image darzustellen, wie viel verträgt eigentlich, wie viel Heterogenität des Sinns oder Unsinns, was Sie dann angesprochen hat, zu sagen, eine Diskussion muss in gewisser Weise sinnvoll sein, auch der Unsinn ist ein Sinn, ist, und das, was ich mir immer überfrage und was ich auch an alle der Beteiligten fragen wollte, an Sie, Herr Häuser, zu fragen, wie viel Heterogenität verträgt denn eigentlich Ihre Zeitung in einer Dialogkultur, sage ich mal, wo sich prinzipiell jeder Sinn darstellen kann und auf der anderen Seite
ist das,
eben...
wieder die Frage, wie viel Quatsch da gequasselt werden darf in den Kommentaren oder was...
Nee, ich hab's schon verstanden.
Nein, und auch auf der anderen Seite eben, was ich an die beiden Herren... auch rechts dann auch gleichzeitig die gleiche Frage stellen können, wie viel Heterogenität, beziehungsweise wo ist denn Ihr ja. Alleinstellungsmerkmal Ihrer Portale, ja, die Sie führen, zu sagen, das ist, sage ich mal, im übergeordneten
Als Moderator würde ich an dieser Stelle dann den Account sperren, weil das, ich glaube, wir haben die Frage jetzt verstanden.
Oder auch nicht.
Möchte noch jemand dazu etwas sagen?
Doch, ich habe es schon verstanden und das ist in der Tat... Aber generell, also das ist auch im Printbereich natürlich das Problem, das taucht nicht erst im Online-Bereich auf. Eine regionale Tageszeitung, wie wir sie machen, hat ja inzwischen leider, muss man sagen, weil Journalisten ja immer gerne in Konkurrenz arbeiten, in weiten Teilen des Verwaltungsgebiets ein Monopol. Das heißt, sie haben da auch eine gewisse Verantwortung, dass sie eine möglichst große Heterogenität zulassen müssen an Meinungen, an Themen, an Dingen, weil ja eine Zeitung oder auch ein Medium, wie eine Zeitung eine integrative Funktion hat. Und insofern denke ich schon, muss man da ziemlich viel zulassen. Und ich würde auch da ziemlich weit gehen, auch in der Frage, wie sich Journalisten beschimpfen lassen müssen. Aber das, was in den Internetforen zum Teil stattfindet, finde ich, das ist dann wirklich weitgehend sinnfrei. Und da frage ich mich dann schon, das kann man dann irgendwo im privaten Zirkeln machen oder so, aber ob ich damit die ganze Welt belästigen muss, damit, da habe ich dann schon meine Zweifel.
Ja. Also schließende Statements? Also grundsätzlich würde ich sagen, wir produzieren keine klassischen Waren im eigentlichen Sinne, sondern wir produzieren letztlich Inhalte und Meinungen. Das unterscheidet es grundsätzlich davon, dass wir wahrscheinlich mehr Heterogenität aushalten müssen als jemand wie Siemens oder wie VW oder so. Grundsätzlich ist es so, wir selber können keinen Unsinn produzieren, dann würden wir sofort verschwinden. So eine Community.
Beispiele.
Okay, das stimmt. so eine Community, aber die teilweise unabhängig von uns ja entsteht und sich verwaltet, die kann so viel Unsinn produzieren, wie sie will. Das müssen wir aushalten, wenn wir die Plattform dafür bieten.
Letzte Worte links, außen, rechts. Außen.
Also ich finde das Wort Heterogenität finde ich gar nicht so blöd. Also ich würde sagen, was die Artikel in der Wikipedia angeht, brauchen wir eine sehr, sehr große Heterogenität im Sinne von, dass potenziell jede relevante Meinung sich dort wiederfinden sollte. Nicht im Sinne von, dass jede Verschwörungstheorie dort unendlich viel Raum bekommen sollte, aber im Sinne von, dass wir nicht den Anspruch haben, von einem objektiv perfekten Standpunkt aus jeden Gegenstand zu beschreiben, sondern eine Neutralität zu entwickeln, aus der verschiedene Standpunkte sich im Artikel angemessen dargestellt wiederfinden können. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass um dieses Ziel zu erreichen, die Diskussionsseiten der Wikipedia unendlich offen sein müssen, jede Verschwörungstheorie dort unendlich viel Raum bekommen muss, sondern dass immer halt auf ein bestimmtes Ziel, auf einen bestimmten Zweck hin diskutiert wird und dass man ein Klima schaffen muss, wo möglichst viele Leute sich genau in dieser Diskussion auch beteiligen können und wollen. Gute Kommentare, kann ich nur nochmal wiederholen, ziehen weitere gute Kommentare an. Bereiche in der Wikipedia, wo es schon gute Autoren gibt, namentlich zum Beispiel der Biologiebereich, zieht wiederum neue Leute an, die sich dort beteiligen möchten. Andere Bereiche, die nicht gut aussehen, die werden das vermutlich leider noch lange Zeit so bleiben.
Also, Markus, bevor du zurückgehst in deine Organisatorenrolle.
Heterogenität finde ich wichtig, aber auch nur für Netzpolitik aus Sicht des, dass es verschiedene Standpunkte gibt, dass es verschiedene Sichtweisen auf die Realität gibt. Also ein Autor bei uns bringt eine Meinung, bringt einen Standpunkt. Das kann man natürlich anders sehen. Aber Heterogenität bei uns bedeutet nicht, dass man jetzt anfangen sollte oder müsste über Autos zu diskutieren, weil dafür ist Netzpolitik.org nicht da, da gibt es bessere Communities.
Dann Fazit scheint zu sein, Meinungspluralität ist toll, aber mit mehr oder weniger Einschränkungen. Ich bedanke mich bei allen Podiumsdiskussionsteilnehmern und wünsche noch viel Spaß auf der Republika.
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, das war die zweite von drei Veranstaltungen, die Zeit Online in Kooperation mit der Republika gemacht hat. Die dritte Veranstaltung, ich traue mich fast nicht darauf hinzuweisen, ist mit Jeff Jarvis in einer Stunde in einem der Räume der Kalkscheune. Es wird voll, first come, first serve. Vielleicht habt ihr